Deutschlandfunk. Das Feature.
Es ist das erste Stück Bauhausarchitektur, das jemals gebaut wurde. Man kann es leicht übersehen, achtlos daran vorbeilaufen. Selbst wenn man Architekt ist und in Weimar lebt. Zumindest ging es Bernd Grünwald so, bevor er am 11. September 1971 hier mit seiner Familie einzog. Ins Musterhaus am Horn. Wunderbar gelegen, am Hang über Goethes Gartenhaus im Park an der Ilm. Das Haus wurde 1923 in nur 4 Monaten errichtet und seither oft geschmäht. Jetzt zerrt der Wind an dünnen Plastikplanen in den Fenstern. Ein Baustellenfahrzeug steht davor. Für das 100-jährige Bauhausjubiläum wird das Gebäude wieder einmal rekonstruiert. Ein Haus mit wechselvoller Geschichte. Die von Bernd Grünwald begann unbedarft und endete tragisch.
Der Mann mit dem Schlüssel. Feature von Marietta Schwarz.
Bernd Grünwald, Architekt. Führender Architekturwissenschaftler der DDR. Wohnort Weimar am Horn 61. Geboren 1942 in Leipzig. Arbeiterkind, Abitur, NVA, SED, Studium, Promotion. Parteisekretär an der Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar. Dort ab 1980 Direktor der Sektion Architektur. Reisekader, vielfach ausgezeichnet. 1986 auch Vizepräsident der Bauakademie der DDR. 1991 Suizid.
Ja, quadratisch.
Ja. Es ist ja ein großer Zufall, dass wir überhaupt an dieses Haus geraten sind. Ein Kollege in der Hochschule sagte, wir suchen jemanden für das Haus am Horn. Es hat viele Interessenten gegeben, aber keiner ist eingezogen in das Haus.
Marlies Grünwald, die 77-jährige Witwe. Ich treffe sie in ihrer Wohnung im Weimarer Stadtzentrum. Frau Grünwald hatte gezögert mit dem Interview. Es wird ja so viel Falsches berichtet.
Wir kannten es also auch damals nicht. Wir hatten es vorher nicht gesehen. Das ist so die andere Seite der Ilm, wo man beim Gartenhaus aufhört und nicht unbedingt in dieses Wohngebiet läuft.
Dort oben am Horn sollte in den 1920er Jahren eine ganze Wohnsiedlung entstehen. Es blieb dann aber bei diesem einen Typenhaus von Georg Muche, der damals Meister am Bauhaus unter Walter Gropius war.
Es sind also verschiedene Architekten gefragt worden, Kollegen aus der Hochschule, Professoren. Die haben aber alle abgelehnt und es wurde ihnen abgeraten, auch von Kollegen, dass man dieses Haus gar nicht bewohnen kann.
Weil?
Ja, das war so die Meinung, diese kleinen Räume, diese Aufteilung im Haus, das geht so nicht zu bewohnen.
Der Grundriss lässt die räumlichen Verhältnisse schon erahnen. Großes Quadrat in der Mitte, um das sich kleine, niedrigere Räume gruppieren.
Und wir als Wohnraumsuchende wurden angesprochen, junger Architekt, wir waren Ende 20, seht euch das doch mal an. Das haben wir an einem Februartag gemacht, beim Matschwetter mit dem Kinderwagen, diesen Berg hoch zum Horn. Und meine Mutti war damals mit dabei, die sagte dann, als sie das Haus sah, um Gottes Willen, lasst die Finger davon, das schafft ihr nie, das Haus wieder zu rekonstruieren. Aber wir wussten, dass es Ablehnung gegeben hat und sagten uns dann, wir sind jung, wer, wenn nicht wir, könnte also für dieses Haus was tun.
Bernd Grünwald ist 29, frisch promovierter Architekt und gerade zum Parteisekretär der Hochschule ernannt. Marlies ist dort als Kustodin beschäftigt. Was diesen Einzug ins Haus am Horn so interessant macht, dass es sich bei den Grünwalds um treue Sozialisten handelt und dass ihre Partei das Bauhaus und damit auch dieses Versuchshaus zu jener Zeit politisch ächtet.
Und insofern ist natürlich diese ganze DDR-Geschichtsforschung, ja, steckt ja in den Anfängen.
Es gibt so ein scheinbar gefestigtes Geschichtsbild über die DDR, das man dann auch häufig in der Presse lesen kann, mit immer wiederkehrenden Formulierungen und immer den gleichen Bildern, aber die DDR war halt viel differenzierter. Und eine dieser schillernden Figuren in diesem Prozess war auch Bernd Grünwald.
Und warum war der Herr Grünwald schillernd?
Naja, er war, schillernd ist jetzt auch wieder so ein Klischeebild, natürlich. Jetzt muss ich erstmal drüber nachdenken. Man sagt manche Begriffe einfach so blöd, ja, so hin, schillernd.
Norbert Korrek hat in den 1980er Jahren bei seinem Professor Bernd Grünwald promoviert. Bis vor kurzem war er am Institut für Geschichte und Theorie der Architektur und Planung tätig. Inzwischen ist er im Ruhestand. Wir treffen uns in einem hohen Atelierraum der Bauhaus-Universität. Damals hieß sie noch Hochschule für Architektur und Bauwesen.
Es gab einmal den Bernd Grünwald, mit dem man gearbeitet hat. Und dann gab es Diskussionen um die Inhalte. Da wurde sehr konzentriert gearbeitet. Und es gab auf der anderen Seite natürlich auch den Parteifunktionär Grünwald, den man am Abend getroffen hat auf einer Veranstaltung, wo er eine einstündige Rede gehalten hat. Das waren schon zwei verschiedene Personen. Die Abendveranstaltung musste man dann nicht unbedingt bis zum Ende hören. Und er stand für das System. Meine Karriere hat mit Grünwald begonnen. Nicht? Und andere Karrieren haben sicherlich auch geendet mit Grünwald.
Ich war Student zu einer Zeit, als er Parteisekretär in unserer Fakultät war. Und ein einziges Mal sind wir halt persönlich miteinander in Berührung gekommen. Das war, als er mich zu sich gebeten hat in seinem Büro als Parteisekretär, um mir zu sagen, dass meine Aktivitäten in der katholischen Studentengemeinde nicht sehr förderlich für meine spätere berufliche Entwicklung sein könnten. Was ich damals so ein bisschen, also nicht nur durch die Blume, sondern ziemlich direkt als eine Warnung empfunden habe und dementsprechend sauer war. Ich habe dann, obwohl ich einen guten Diplomabschluss hatte, das erstrebte Forschungsstudium nicht bekommen.
Wolfgang Kiel. Er studierte 1967 bis 1972 in Weimar.
Andererseits wäre mir das auch passiert ohne die Warnung. Das heißt also, dass er mich gewarnt hat, ist mir im Nachhinein erst bewusst geworden. Er hätte es mir gegönnt, dass ich vielleicht das Stipendium bekommen hätte.
Also war Herr Grünwald anscheinend derjenige, der eher der Warner war als der Verhinderer?
Der Verhinderer war nur in dem Maße, dass er sozusagen ein Amt in einer Struktur hatte. Die Struktur hat das verhindert.
Die verhinderte Promotion führte Kiel nach Berlin, wo er fortan als freier Publizist tätig war. Die Geschichte von Bernd Grünwald ist auch die Geschichte derer, die sie erzählen. Widersprüchlich. Von persönlichen Erfahrungen geprägt in einem Land, das es nicht mehr gibt. Und eine Geschichte, die sie mir, der Journalistin aus dem Westen, erzählen. Was ist richtig, was falsch? Welche Erinnerung hat sich verflüchtigt, welche verschärft?
Also als ich anfing zu studieren, 1967, war das Bauhaus noch ein No-Go-Gebiet, zumindest auch für die Studenten und in der Öffentlichkeit sowieso.
Dann kommt der 12. April 1969.
Der 50. Jahrestag der Eröffnung des Weimarer Bauhauses. Also das Bauhaus ist ja in Weimar eröffnet worden und in den Räumen des Bauhauses studierten wir. An einem Samstag war das 50 Jahre her. Wir hatten samstags immer Baugeschichtsvorlesung und wir waren zu der Zeit gerade im Barock. So. Und dann kam unser Oberassistent, der die Vorlesung hielt, in den Saal rein und sagte, ja, liebe Leute, heute springe ich mal aus meinem Rhythmus raus. Ich mache zum Anlass des heutigen Tages eine Vorlesung über das Bauhaus. Überall auf der Welt wird das gefeiert, hier bei uns nicht, aber wir wollen wenigstens mit einer Vorlesung darüber hören. So war das. Das heißt, es gab nichts an dieser Hochschule. Es gab keinen Festakt, es gab keine Feier, es gab keine Erwähnung, nichts.
Guten Tag. Herr Hüter? Ja, bei schlechtem Wetter.
Ja, aber so schön hier. Kommen Sie rein.
Karl-Heinz Hüther lebt mit seiner Frau in einer Datschensiedlung nahe Berlin. Der Bungalow ist bescheiden. Hüther hat ihn selbst ausgebaut, jedes Detail stimmt. Auf dem Tisch die gläserne Teekanne von Wilhelm Wagenfeld mit zugehörigen Tassen. Und ein Buch.
Das Buch heißt Das Bauhaus in Weimar und erschienen ist es 1976.
Aber geschrieben war es doch schon viel länger.
Ja, wie gesagt, es war fertig, 68. 68 hatte ich erst Gropius geschickt, das Manuskript, und auch seine sehr positive Reaktion bekommen. Haben wir das nicht sogar irgendwo da, seinen Brief?
Herr Hüther ist 89 Jahre alt. Er spricht wenig. Die Erinnerung lässt ihn auch das ein oder andere Mal im Stich. Dann kommt ihm seine Frau zur Hilfe. Reicht ihm den Brief von Gropius rüber.
Da ist der Brief.
Der erste Satz war ja, you can hardly imagine what a strong impression your book has made on me. Und dann sei das Beste, was bislang im Bauhaus erschienen ist, und dergleichen. Ja.
Aber Gropius war ja eher auch totgeschwiegen, oder?
Was soll ich denn da sagen? Man hat alles verdrängen wollen, was mit dem Bauhaus zusammenhängt.
Dieser Brief hat fatale Folgen für Karl-Heinz Hüther, denn er macht die Bauakademie der DDR überhaupt erst aufmerksam auf seine noch unveröffentlichte Schrift. Es ist die Zeit des Prager Frühlings. Hüther hätte nicht einfach Kontakt mit dem Gründer des Bauhauses aufnehmen dürfen, der in den USA lebt. Die Drucklegung des Buches wird gestoppt, Hüther bekommt ein Disziplinarverfahren. Auch für ihn ist die Hochschulkarriere gelaufen. Er publiziert fortan freischaffend und verdingt sich zwischendurch als Restaurator von Kirchen.
Das Material war ja auch im Archiv, im Staatsarchiv, noch völlig ungeordnet. Das lag alles auf dem Haufen. Mhm.
Haben Sie so bei der Beschäftigung Widerstände gespürt?
Bei der Beschäftigung nicht, nein, nein.
Und gab es heikle Punkte im Bauhaus und weniger heikle Punkte, wenn man sich mit dem Bauhaus beschäftigte?
Es gab nur heikle Punkte im Bauhaus.
Und dann gab es ja auch 1969 ein Jubiläum. Können Sie sich erinnern, wie das begangen wurde?
Das wurde gar nicht begangen. Da haben wir angefangen und wollten uns vorbereiten und dann wurde es untersagt.
Wurde das begründet?
Nein, braucht man doch nicht, wenn man die Macht hat.
Zum Abschied drückt mir Hüthers Ehefrau einen Aufsatz ihres Mannes von 1992 in die Hand. Dem Bauhaus bahnbrechen. Es ist seine Analyse des Bauhaustabus in der DDR. Zwischen finsteren Phasen, heißt es darin.
Zwischen finsteren Phasen gab es kurze Perioden relativer Liberalisierung. 1956-57, 1963-65 und nach 1972.
Und wie die Bundesrepublik ein Problem beurteilte, also der Klassenfeind, beeinflusste auch das DDR-Urteil.
Eine These hatte größere Chancen, akzeptiert zu werden, wenn sie als Antithese zu westlichen Auffassungen auftrat.
Wie die Stalinallee, das berühmteste Produkt dieser Zeit.
Die Bauhäusler sind ja weggegangen in viele Länder der Welt und die führenden Vertreter lebten damals in Amerika, in den USA. Gropius war in Harvard, Mies hat in Amerika Hochhäuser gebaut. Das, was das Bauhaus angeschoben hat, Industrialisierung des Bauwesens, Industrieformgestaltung, das waren Dinge, die vor allen Dingen in den USA realisiert werden konnten. Das war sicherlich so ein äußerlicher Gesichtspunkt.
Man kann diesen Kulturkampf um das Bauhaus in alten Artikeln des SED-Platz Neues Deutschland nachlesen.
Diese Architekten konnten ihre Werke mit keiner neuen Idee erfüllen. Und das Ergebnis mussten nichtssagende Baukästen sein, die mit Kunst nichts gemein hatten. Verständlicherweise hält sich dieser Baukastenstil auch heute noch im Westen und in Amerika.
Und einen solchen nichtssagenden Baukasten bezieht also 1971 der Architekt und Parteifunktionär Bernd Grönwald mit seiner Familie. Weiße Putzfassade, kleine Fenster, erhöhter Mittelbau, Flachdach. Das Musterhaus am Horn.
Ihr holt euch hier Rheuma. Und das war auch tatsächlich so, dass wir bei starkem Wind die Türen abschließen mussten. Die gingen auf.
Es war zugig.
Es war zugig. Das war zu spüren. Ja.
Das heißt, war es gemütlich in dem Haus, als Sie dann später da drin gewohnt haben?
Na, wir hatten nicht den Anspruch nach Gemütlichkeit. Aber es war sofort von uns angenommen eine Sachlichkeit, die uns sehr lag.
Küche, Esszimmer, Kinderzimmer, Zimmer der Dame, Bad, Zimmer des Herrn, Nische, Fremdenzimmer, Flur. Jeder Raum 8 bis 12 Quadratmeter groß, das Kinderzimmer 17 und das zentrale Wohnzimmer 35. Das Haus ist klein, zudem wohnt da ja schon jemand drin. Eine Buchbinderin, das Fräulein Martin, sagt Marlies Grönwald.
Sie hat gewohnt im Zimmer des Herrn und in der Arbeitsnische. Das war also ihr Schlafraum, das Zimmer des Herrn ihr Wohnraum und das ehemalige Bad ihre Küche. Es war also minimal.
Frau Grönwalds Finger tippt jetzt auf einen anderen Grundriss. Das Haus am Horn mit Anbauten. Der erste Bewohner, ein Rechtsanwalt namens Franz A. Kühn, hatte es gleich in den 1920ern erweitert. Ein Baukasten eben, ein wachsendes Haus, ganz im Sinne des Architekten Georg Muche. Später, nach dem Auszug der Grönwalds 1998, wurden die Anbauten wieder weggenommen, um das Haus in den Ursprungszustand zu versetzen. Die zweite Restaurierung oder Totsanierung, wie Frau Grönwald sagt. Ihr Mann hatte das Haus Anfang der 1970er renoviert, Stück für Stück, eigenhändig, und sich so selbst ein Stück Bauhausgeschichte erschlossen.
Er zieht ein in dieses Haus, in dem noch eine zweite Person wohnt. Und der eigentliche große Wohnraum, der wird von Anfang an zum Museum.
Das heißt, Sie haben als Familie diesen Mittelraum gar nicht benutzt als Wohnzimmer?
Nein.
Ach, warum nicht?
Weil er war eben Durchgangszimmer, als Frau Martin noch da wohnte. Und die Ausstellung wurde konzipiert und dann auch noch mal neu gestaltet, als sie auszog. Und damit haben wir den Raum ausgestattet, auch mit Bauhausmöbeln, die wir selber erwerben konnten. Die Schule hatte dafür kein Geld.
Originalmöbel? Oder wie konnte
Sie
man solche...
Sie sitzen auf Originalmöbeln.
Das habe ich mir schon gedacht, ja.
Das ist Erich Diekmann, der in der Tischlerei am Bauhaus war. Die sind also aus der Zeit der Bauhochschule, vielleicht 1927. Die sind aus Privathand. Das ist uns immer wieder mal passiert. Ich habe also auch von Hirschfeld-Mack Korbmöbel erwerben können, auch über die Vermittlung einer Kollegin. Und wir haben den Tisch erworben von der Sekretärin von Walter Gropius, von Maria Borchert. Es tauchte die Sekretärin von Otto Bartning auf und die sagte, ach, Herr Grönwald, kommen Sie doch mal mit.
Es scheint, als habe man bei den Grönwalds die Schaustücke in guten Händen gewusst. Was hat die Grönwalds angetrieben, frage ich. Woher diese Begeisterung, diese Leidenschaft für modernistisches Design, das so gar nicht zu der plüschigen Gemütlichkeit passte, die die Partei dem werktätigen Menschen angedeihen lassen wollte. Und mit Blick auf die Architektur für eine unwirtliche, räumlich gänzlich unspektakuläre Kiste.
Um solche Formulierungen geht es gar nicht, sondern wir haben es als Aufgabe genommen und haben es als Wichtigkeit erachtet. Und es ist notwendig. Und da ist was nachzuholen. Und auch gesagt, das ist nicht unser Haus. Das geht um mehr.
Es geht um mehr.
Es ist uns also bewusst geworden, als erstes Haus der Moderne in dieser Aufteilung ist etwas Besonderes. Und dieses Experiment, was vom Bauhaus selber nicht bewohnt werden konnte, müsste man zeigen und vorstellen.
Wer kam denn so zu Ihnen?
Die ganze Welt. Die Leute haben geklingelt.
Und dann?
Und dann stand ich im Bikini im Sommer vor Japanern.
1973, zum 50-jährigen Bestehen des Hauses, wird die Dauerausstellung im hohen Mittelraum eröffnet, um den die Grönwalds und ihre Mitbewohnerin herumwohnen.
Bernd Grünwald knüpft diskret Kontakt zu ehemaligen Bauhäuslern, greift auf die wissenschaftliche Vorarbeit von Hüter und Co. zurück und bringt so das Bauhaus ganz leise und zunächst informell wieder ins Gespräch.
Das war für unsere Generation wichtig, dass wir überhaupt Kenntnisse hatten. Die Leute haben wirklich im Archiv gesessen. Heute schreibt der oder der vom anderen ab. Damals haben die Leute wirklich am Ursprung gesessen und die Archive ausgewertet und Material geliefert, mit dem wir arbeiten konnten.
Aber früher war jetzt nicht alles besser, oder?
Es war sinnvoller.
Auf einem Foto lächelt Bernd Grünwald. Ein braunes Brillengestell auf der Nase. Im Hintergrund das Haus am Horn. In der Hand hält er einen sehr großen Schlüssel.
Der Mann mit dem Schlüssel, diese Symbolik ist sogar treffend. Das passt zu diesem Mann.
Auch in der Hochschule auf der anderen Seite des Parks an der Ilm fördert Bernd Grünwald, der Mann mit dem Schlüssel, Forschungsarbeiten jenseits der marxistischen Denkmuster. Die Architekturabsolventen Olaf Weber und Gerd Zimmermann, beide keine Parteimitglieder, promovieren 1970 bis 1973 zum Thema Architektur als Kommunikationsform.
Die Idee war, wie können wir wissenschaftliche Disziplinen heranziehen oder entsprechendes Denken etablieren, um die gestalterischen Probleme der Architektur und der Stadt besser zu verstehen. Und diese Forschung war für uns ein Faszinosum erster Klasse. Also hatte zunächst mal überhaupt nichts mit Bauhaus direkt zu tun.
Wir hatten das Gefühl, wir sind dran an der Entwicklung und wir machen da mit. Und mit diesen Theorien konnte man die Probleme der Architektur und der Architekturtheorie viel besser erfassen als mit der traditionellen Ästhetik. Das hat uns gereizt. Und Grünwald hat uns machen lassen. Das war sein großes Verdienst. Denn wir wollten ja auch in der DDR eine bessere Architektur, eine bessere Architekturtheorie. Alles das brachte uns vorwärts.
Die Phase des Aufbruchs in der Bauforschung ist da allerdings schon vorbei. In den ausgehenden 60er Jahren wurden Kybernetik, Systemtheorie, Mikroelektronik, neue ästhetische Theorien zusammengedacht. Unter Ulbricht, sagen Olaf Weber und Gerd Zimmermann, gab es diesen Versuch der gebauten Utopien, auch in der DDR. Man muss sich nur die experimentellen Schalenbauwerke von Ulrich Müther anschauen, den Teepot in Warnemünde zum Beispiel oder die Unitürme in Jena und Leipzig. Und dann dieser Schwenk 1971. Honecker betritt die politische Bühne. Der Mann, der nach Ulbricht doch erstmal für eine Öffnung stand. Olaf Weber schüttelt den Kopf.
Ich hatte diesen Eindruck, dass Honecker diese modernen Wissenschaften nicht so schätzte. Er wollte zurück zu dem alten Klassenkampf-Ideal und Ulbricht war schon weiter. Ja, das ist vielleicht in der Geschichte nicht so bewusst, aber für uns, für unsere Arbeit damals, war dieser Übergang von Ulbricht auf Honecker ein Rückschritt.
Der 8. Parteitag 1971, auf dem Honecker sein großes Wohnungsbauprogramm verkündete, war problematisch, sagt Olaf Weber.
Dass dann plötzlich diese neuen Wissenschaften, die wir für uns entdeckt hatten, als bürgerlich deklariert wurden, als dekadent, als den sozialistischen Inhalt nicht gemäß, und dieser Vorwurf, der dann von den Traditionalisten kam, der war ungerechtfertigt.
Honecker holt also das Bauen auf den Boden der Tatsachen zurück. Keine utopischen Spirenzien mehr, stattdessen gibt den Leuten eine Wohnung. Bis 1990, deklariert Honecker, soll das Wohnungsproblem der DDR gelöst sein, und zwar mit Hilfe der industriellen Bauweise, Plattenbau. Nur wie sollen diese Siedlungen aussehen? Das Bauen nach nationalen Traditionen, Nati-Trati nannte man das, hat sich längst als viel zu teuer erwiesen. Der eben noch verteufelte Funktionalismus im Sinne des Bauhauses hingegen liefert Lösungsansätze. Baukastenprinzip, Typisierung. Nur dafür fehlt noch das passende ideologische Fundament. Vielleicht gingen Bernd Grünwald diese Gedanken ja schon durch den Kopf, als er in Weimar im Musterhaus am Horn auf der Malerleiter stand.
Denn Gropius hatte schon 1923 seinen sogenannten Baukasten im Großen vorgestellt auf der berühmten Ausstellung in Weimar. Das war die Vorstellung von Typenhäusern, die als wachsende Häuser konzipiert werden konnten. Also das war eigentlich schon der Grundgedanke der Industrialisierung und Typisierung des Bauens, den hatte Gropius formuliert. Und in dem Maße, wie das jetzt, sagen wir mal, zur Staatspolitik wurde, auch per Platte, also das ist jetzt eine sehr kritische Bilanz, wenn ich das so aussprechen würde, wurde das natürlich salonfähig als Argumentationshilfe für das industrielle Bauen, das die DDR seit Anfang der 70er forciert vor dem Hintergrund des Wohnungsbauprogramms praktizierte.
Im Haus am Horn geben sich inzwischen Besucher aus aller Welt die Klinke in die Hand. Die Dauerausstellung im Mittelraum veranlasst den Baumeister des Hauses, Georg Muche, zu einer Schenkung von Gemälden, Zeichnungen und Archivalien an die Kunstsammlungen Weimar. Im Herbst 1974 reist er sogar vom Bodensee an und hinterlässt einen Eintrag im Gästebuch. Ich freue mich, dieses Haus in so guter Obhut zu wissen und bin dankbar dafür. Und dann kommt das ZK auf den Genossen Grünwald zu. Er erhält einen Parteiauftrag zur Pflege des Bauhauserbes. Im Februar 1975 antwortet er mit einem siebenseitigen Papier.
Es existiert meines Erachtens keine historisch-materialistische Einschätzung der Entwicklung des Bauhauses. Dagegen ist eine Fülle von bürgerlichen Interpretationen zur Bauhausentwicklung veröffentlicht worden, mit einseitiger, bürgerlicher, gesellschaftspolitischer Betrachtungsweise. Auf vorwiegend diese Literatur greifen sowohl Architekten, Studenten sowie Kunsthistoriker unseres Landes zurück.
Für ihn ist es Klassenkampf. Es geht darum, wer siegt am Ende? Wer eignet sich das Bauhaus an? Und da gibt es nur zwei Seiten in seinem Denken, nicht? Also wenn wir es uns nicht aneignen, dann tun es die anderen. Es ist für ihn immer Klassenkampf zwischen den Systemen.
Baustellenbesuch am Horn.
Was soll denn also der behindertengerechte Zugang werden?
Ich stapfe mit Marlies Grünwald durch die aufgewühlte Erde Richtung Hauseingang. Immer noch die dünnen Planen, die in den Fenstern flattern. Der Garten ist abgeräumt, vollkommen leer. Ein Haus an seinem Tiefpunkt. Und die ehemalige Mieterin in Rage.
Das ist ein Putz gewesen mit Glimmer. Den kriegen Sie nicht wieder hin. Der dritte nun jetzt. Aber Sie sind nicht befasst mit dem Bau.
Nee, ich bin nur von der Pressestelle.
Ach so.
Frau Grünwald hält die Baumaßnahmen für unnötig.
Also mein Mann hat im Studium erfahren, dass ein Haus 80 Jahre Lebenszeit hat. Und jetzt einen Schnellbau nach 100 Jahren wieder auf Original zu trimmen, das kostet unwahrscheinlich viel Geld. Und ich würde am liebsten die Steuerfahndung herschicken, wie hier mit Geld umgegangen wird.
Damals war es tatsächlich Geldmangel, der den Bauhäuslern bei ihrer geplanten Musterhaussiedlung einen Strich durch die Rechnung machte. Zudem gelangten schon 1924 dezidierte Rassisten an die Spitze der Thüringer Landespolitik. Die politische Situation wandte sich gegen die Bauhäusler. Das Musterhaus wurde verkauft und schon kurze Zeit später das Bauhaus aus Weimar vertrieben.
Und hier haben wir die Oberlichtfenster. Jetzt ist die Tür hier ausgebaut. Da habe ich noch
der Mittelraum, ein klassisches Atrium. Man ist von vier Wänden umgeben. Ausblick nach draußen nur durch eine Nische. Indirektes Licht fällt ganz oben durch ein Fensterband aus Mattglas.
Für Bilder, für Ausstellungen eignet sich der Raum sehr gut. Es ist das Maleratelier, es ist die Isoliertheit, die Abgeschiedenheit für den Maler, die Introvertiertheit.
Ich finde den Raum, genauso ging es mir beim letzten Mal auch, wirklich unbehaglich.
Unbehaglich?
Ja.
Zumindest leer hat der Raum etwas von einem Vakuum, nicht von einem Zentrum. Ansonsten alles sehr eng. Blick in die Küche.
Der Schrank ist so schmal, dass man nicht mal einen Armbrotsteller reinkriegt. Das heißt also, das, was man täglich braucht, diese Teller, die muss man hier irgendwo unten suchen.
Nicht alles am Bauhaus ist gelungen.
Nee, es ist ein Experiment gewesen und es ist ein Anfang gewesen und man baut den Anfang nochmal.
Zurück auf Null. 1998, vor der letzten Rekonstruktion, musste Familie Grünwald ausziehen, weil die Stadt Weimar als Eigentümerin das Gebäude öffentlich nutzen wollte. Vielleicht steht das Haus auch für mehr. Für ein Leben, das nicht mehr ist. In den Keller gehen wir nicht. ...1976 erreicht die von Bernd Grünwald vorangetriebene Bauhausrehabilitation ihren Höhepunkt. Das seit dem Krieg beschädigte Bauhausgebäude in Dessau wird wieder eröffnet. Das erste von vielen internationalen Kolloquien findet statt, ebenfalls Grünwalds Initiative. Jetzt spricht man über das Bauhaus, über Funktionalismus und sozialistischen Städtebau. Alle drei Jahre kommen Gäste aus der Bundesrepublik, aus ganz Europa zu Besuch.
Das war auch so etwas Atmosphärisches oder ein Nährboden dafür, dass ich etwas entwickeln konnte.
Doch es entwickelte sich nichts, erinnert sich Olaf Weber, später Professor für Ästhetik in Weimar. Und Professor Gerd Zimmermann, nach der Wende Rektor der Uni in Weimar?
Das ist das Irre. Also das Bauhaus wird tabuisiert. Über im Prinzip 25, 30 Jahre kommt das nicht vor. Dann entdeckt man es wieder als Legitimation der DDR-Baupolitik. Aber im gleichen Moment wird diese Welt des Bauhauses dann wiederum zur Doktrin erklärt.
In der Zwischenzeit wächst Grünwalds Bedeutung. Er schreibt noch eine zweite Promotion, ist viel unterwegs. Mitte der 80er Jahre wird er Vizepräsident der Bauakademie. Immer wieder während dieser Recherche frage ich mich und meine Gesprächspartner, wie passt diese Karriere des veränderungswilligen Sozialisten zu einem indoktrinierten Politikbetrieb? Wie konnte das funktionieren? Wo stieß Grünwald an seine Grenzen? Welchen Preis bezahlte er? Wo ist der Haken in dieser tadellosen Biografie? Termin in der Stasi-Unterlagenbehörde, Außenstelle Erfurt. War Bernd Grünwald informeller Mitarbeiter? Oder wie einige meiner Gesprächspartner vermuten, sogar mehr? Schwer zu sagen. Aus den Unterlagen geht lediglich hervor, dass er Geheimnisträger war und im Auftrag des ZK der SED Reisen ins Ausland unternahm. Meine Sachbearbeiterin erklärt, Standard in Grünwalds Position. Natürlich war er verpflichtet zur offiziellen Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit. Aber wie die genau aussah, darüber existieren keine Belege. Vielleicht landeten seine Akten in Wendezeiten im Reiswolf. Vielleicht aber auch nicht.
Die Stasi-Sprache ist eben ja recht formelhaft, recht phrasenhaft.
Aber da sind ein paar Berichte über ihn, verfasst von einem FIM Hans. Mhm. FIM bedeutet Führungs-IM.
Weimar, 20.08.81. Bericht. Professor Grünwald. Emporkömmling. Redegewandt. Großer Einfluss auf Rektor. Ansehen an Sektion Architektur nicht hoch. Da vom Studenten über Assistenten, HPL-Sekretär zum Professor hochgeschossen, ohne jegliche Praxistätigkeit.
HPL, Hochschulparteileitung. Dieser FIM Hans war auf Bernd Grünwald offenbar gar nicht gut zu sprechen. 5 Jahre später, Grünwald wird nun als stellvertretender Präsident an die Bauakademie der DDR berufen, legt er nach.
Mehr als 90% der Mitarbeiter der Sektion begrüßen mit Freude den Weggang Gees zur Bauakademie. Selbst der stellvertretende Parteisekretär, Name geschwärzt, war, wie er sagte, hochfroh darüber. Gee wird als rücksichtsloser Egoist betrachtet, der wissenschaftliche Arbeiten anderer, wie die vom international hoch anerkannten Professor Schädlich, für sich selbst ausnutzt. Er versteht es mit viel Worten, wenig oder nichts zu sagen, aber durch Beredsamkeit Eindruck von Wissenschaftlichkeit zu erwecken. Er wird als Karrierist bezeichnet, ohne bisher einen einzigen Tag in der Praxis tätig gewesen zu sein. Er hat sich hinauffunktioniert.
Also ich würde zum Beispiel niemals sagen, dass Bernd Grünwald ein Karrierist war. Niemals. der ist ein Idealist gewesen. Ein Idealist, der jede Verschränkung mit der Macht akzeptiert und gelebt hat, um diese Ideale zu verwirklichen. Zu wenig gespürt hat, dass ihn diese Verschränkung mit der Macht gerade daran hindert, diese Ideale zu erreichen. Diese Art Schizophrenie, die begleitet ihn.
Er hat sich selbst natürlich nach vorn gebracht. Und damit haben wir gedacht, dass er, wenn er an die Spitze von solchen Entscheidungsprozessen kam, einfach durch seine Art etwas bewirken konnte. Das war eine Hoffnung, sonst nichts.
Wir haben eine Schrift verfasst, 1986. Das hieß die DDR-Architektur nach 1986, 3 Punkte. Dieses Papier war im Grunde ein Frontalangriff gegen die Grundlinien dieser Baupolitik, die eben schon völlig hilflos zum Teil auch schon agierte. Und das hat Bernd Grönwald mitgenommen nach Berlin, hat das an den entsprechenden Instanzen abgeliefert, aber es hat nichts bewirkt.
Noch einmal eine Fahrt an den Stadtrand von Berlin, diesmal Richtung Norden. Ein Neubaugebiet, ein schickes Haus, kurz vor einem Wendehammer. Aus der Architekturhistorikerin Simone Hein bricht es heraus, 3 Stunden lang.
Sie haben sich in ihm geirrt. Also Sie konnten wahrscheinlich annehmen, wenn jemand auf Karrierekurs ist, macht er keinen Ärger. Dass jemand auf Karrierekurs Ärger machen würde, ist sozusagen dieses Ding der Unmöglichkeit.
Simone Hein war ab 1987 die engste Mitarbeiterin Grönwalds an der Bauakademie in Berlin. Dieser Mann wollte die ganz große Reform, so ihre These. Den Schlüssel zur Waffenkammer, sagt sie, wie es Gerhard Gundermann für die Gruppe Silly getextet hat.
Sein Projekt war sozusagen Selbstaufklärung in der DDR. Das war raus aus dem Stalinismus, rationale Managementstrukturen im Bauwesen oder wie auch immer.
Zwischendurch gerät Simone Hein regelrecht ins Schwärmen. Grünwalds Dialekt, sein Charme, sein Stolz.
Es war schön, so zu sein. Also sein ganzer Charme, von dem er sich ja auch oft die Rede ist und so weiter, der ließ sich nicht wirklich irgendwie visuell oder so bestätigen oder was weiß ich, sondern der hatte damit zu tun, dass er strahlte. Mit dem Lächeln. Und ohne jeden Überheblichkeit oder so. Ja, schauen wir mal. Ist schwierig, aber ich versuch's.
In der DDR kriselt es inzwischen überall. In den Betrieben, in der Umwelt. Es herrscht Mangelwirtschaft und die historischen Innenstädte kollabieren. Grönwald sieht den dringenden Handlungsbedarf und plant von langer Hand ein Plenum zur Korrektur der DDR-Baupolitik, basierend auf den Erkenntnissen, die er in all den Jahren bei internationalen Kolloquien und Forschungen gewonnen hat.
Wo steht die DDR? Was ist zu tun? Ein Arzt stellt die Diagnose und nun kommt es einfach darauf an, dass er Vollmacht erhält, fein zu justieren und jetzt zu therapieren.
Am 20. Oktober 1988, also ein Jahr vor dem Mauerfall, sagt er in einem Interview des Rundfunks der DDR:
Wenn man auch neu baut, muss man doch gleichzeitig erneuern, aber auch Altes ersetzen und das schon Neugebaute immer wieder in den Zyklus der Instandhaltung bringen. Und für die DDR heißt das in der Konsequenz mit der Erfüllung des Wohnungsbauprogramms wirklich auf die intensive Stadtreproduktion, die intensive Stadtgestaltung dann auch sich einzustellen.
Der Duktus ist steif, schwer verständlich.
Sklavensprache. Das ist absolut versklavt sein im Sinne von Stereotype bedienen zu müssen, um nicht schon allein durch Sprache aufzufallen.
Aber der Appell nach mehrmaligem Hören durchaus vernehmbar.
Grönwald hatte so eine Aura, dass man ihm abnahm, er könnte ein Vertreter des demokratischen Sozialismus sein. Also einer Weltanschauung, die offen ist, die solidarisch ist, die einbezieht, all die friedlich ist und so weiter, alle positiven Elemente. Das wurde aber nicht diskutiert, auch mit Grönwald konnte man das nicht diskutieren. Und dieses aber nicht diskutieren hat ja auch dazu geführt, dass 89 dann nur zum Anschluss an die Bundesrepublik geführt haben konnte, weil niemand vorbereitet war auf dieses Thema demokratischer Sozialismus, weil es ein Tabu war.
Die Lage in der DDR spitzt sich langsam zu.
Im Mai 1989 der Betrug bei den Kommunalwahlen. Im Juni zerschneidet Ungarns Außenminister Horn den Grenzzaun nach Österreich. Immer mehr Ausreiseanträge werden gestellt. Regimekritische Gruppen gehen mit Reformforderungen an die Öffentlichkeit.
Sein 57. Plenum der Bauakademie sollte alles verändern. Im Juni treffe ich auf ihn und sage, du brauchst nicht mehr bis zum Parteitag warten. Der Bauminister sozusagen verhindert dieses Plenum und darauf gilt das Wort von Gorbatschow, wer zu spät kommt, den besprach das Leben.
Grünwald realisiert, die Reform, an die er so fest glaubt, wird an den entscheidenden Stellen nicht mitgetragen. Immer wieder erzählen meine Gesprächspartner von diesem ominösen Plenum, das nicht stattfinden sollte. Doch hätte er wirklich das Ruder herumgerissen? War er dafür nicht eine Nummer zu klein? War es nicht längst zu spät für Reformen?
Das war eine Art verzweifelter Glaube daran, dass man es doch schaffen könnte, dieses Regime, diese Verhältnisse zu ändern. Ein verzweifelter Glaube, der nicht mehr wirklich ein Glaube war. So muss man sagen, also eine Art Illusion.
Ende Juni noch einmal ein Interview im Rundfunk der DDR, anlässlich des 5. Bauhaus-Kolloquiums. Fast verzweifelt auch Grünwalds Formulierung, innovativ erneuern.
Und wenn wir jetzt auf die 90er Jahre schauen, müssen wir, glaube ich, sehr viel tun, unsere Produktion im Bauwesen, auch für die Designproduktion, zu erneuern, innovativ zu erneuern und sozial gesetzte Ziele mit einem großen Druck auf den Fortschritt der materiellen Seite der Produktivkräfte verbinden.
Er konnte diese Sphäre sozusagen des Wissens mit den Realien, in denen er massiv steckte, nicht mehr in Einklang bringen. Das ging nicht mehr. Ich habe das besonders gesehen an der Sprache, weil ich, wie gesagt, wir haben Texte zusammengeschrieben und ich habe gemerkt, wie die Sprache erodiert. Das Schreiben erodiert. Du fügst nur noch Vokabeln aneinander oder Phrasen oder Parts davon, weil du eigentlich nicht die Wirklichkeit erfassen willst, sondern weil du dich um eine bestimmte Wirklichkeit herumschreibst. Das ist natürlich auch jedem, der in der DDR was geschrieben hat, gegenwärtig. Und ich glaube, beobachtet zu haben, bin da sehr vorsichtig, weil es ist ja doch spekulativ, aber ich glaube, beobachtet zu haben, dass eben eher diese beiden Sphären sozusagen des Innehabens der Macht und entsprechendes Sprechen und Schreiben nicht zusammengekriegt hat mit dem Veränderungsmodus, den er auch schreiben wollte. Der Zwiespalt war zu groß.
Im September 1989 öffnet Ungarn die Grenzen für DDR-Bürger. Die Montagsdemonstrationen in Leipzig werden immer größer. Am 18. Oktober tritt Honecker zurück. Und dann Mauerfall.
Berlin, 15.11.89. Liebe Simone, in stürmischen Tagen ein herzliches Dankeschön für deinen Brief. Mit wenigen Worten etwas zur Situation. Sicher ist befreiend, was gelaufen ist, auch für mich. Vieles ist bitter und so schlimm, dass es nicht wieder gut zu machen ist. Ob sich der Sozialismus in unserem Land erneuert oder besser eine neue Chance hat, ist völlig ungewiss. Es hängt von vielen Einflussfaktoren ab. Das Schlimmste ist aber der rasante und rapide Niedergang unserer Partei. Das völlige Hinterher hinter den Tagesereignissen und der totale Bruch zwischen Spitze und Basis. Wir müssen uns aber neu formieren. Und es gibt noch keinen Anfang. Sei umarmt und gegrüßt, Bernd.
Die Kinder hatten nun auch Resonanz von ihren Freunden, die noch im Sommer 89 über Ungarn in den Westen gegangen sind. Und die schickten nun Briefe, uns geht's gut, kommt, ne, so ungefähr. Und tatsächlich nach der Wende sind der Große und der Zweite dann in die Pfalz gegangen zu den Freunden. Das hat mein Mann auch sehr wehgetan und diskutiert mit den Jungs, die nun auch sagten, habt ihr nicht gemerkt, dass das so nicht weitergeht im Lande, was es für Schwierigkeiten gibt, das geht so nicht weiter. Haben also mit dem Vater da diskutiert, der das nie erwartet hätte, dass sein Ältester vor allen Dingen so spricht mit ihm.
Anfang 1990. Viele DDR-Bürger glauben an Reformen. Es finden die runden Tische statt. Auf den Straßen rufen die Menschen jetzt: Wir sind ein Volk. Bei den ersten freien Volkskammerwahlen im März 1990 wird das Ende der DDR besiegelt. Klar ist damit auch, die Bauakademie muss abgewickelt werden. Bernd Grünwald die eigenen Leute entlassen.
Und er hatte die Aufgabe, von 200 Mitarbeitern der Bauakademie 150 zu entlassen. Das war noch vor dem Vereinigungstag. Und die Westkollegen haben gesagt, wir machen uns die Hände nicht schmutzig. Das macht ihr selber.
Einigen Ostkollegen steht Grünwald nun auch im Weg. Mit einem SED-Mann an der Spitze hat die Institution selbst abgespeckt keine Chance auf Fortbestand. Es waren ehemalige Stasi-Leute, sagt Simone Hein, die an seinem Ast sägten. Am 3. Oktober feierliche Wiedervereinigung. Grünwald geht es körperlich schlecht. Anfang November begibt er sich in ein Sanatorium und beginnt ein Tagebuch.
Bad Elster, 3. November 1990. Am Ankunftstag einer Kur beginne ich endlich zu schreiben über das, was geschehen ist seit dem Herbst 1989. Was vor dem war und was aus mir selbst in einer Zeit geworden ist, in die ich hineingeboren wurde, für die ich gelebt, geliebt und gearbeitet habe. Der Kurbericht selbst wird eine unheimliche Spannung von Anfang an aufnehmen müssen, weil er am Scheideweg eines Menschen steht, dessen bisheriges Leben nicht weitergeführt werden kann. Eine Epoche ist zu Ende.
Er war ja krank. Er war in diesem Bad Elster dort zur Kur, aber noch immer als Professor in Weimar auch tätig. Und ich habe ihm dann gesagt, na klar, also du machst hier weiter Vorlesungen, hatte mit ihm ein Gespräch. Aber ich muss sagen, dieses Gespräch war schon eine Katastrophe. Er selber hat dann gesagt, er kann nicht mehr weiter sprechen. Das war zu viel. Er war am Ende, das muss er so sagen.
Er gab mir dann sozusagen die Schlüssel in die Hand. Tage vor seinem Selbstmord sagte er, wenn mal was sein sollte mit mir, geh zu seiner Sekretärin und lass dir den Koffer geben in meinem Arbeitszimmer. Und da waren 6 oder 7 solche Ordner, die waren schon so feucht. Und ja, die hat er rumgeschleppt und irgendwo ständig bei sich gehabt. Mit diesem Koffer war der Mann unterwegs. Und das sind nur die Dispositionen für dieses Wende-Kolloquium.
Ein Koffer voll Reform, so nennt Simone Hein dieses Paket, dessen Überbleibsel hier in ihrer Küche am Stadtrand von Berlin gestapelt sind.
Wie fangen wir an mit ökologischen Bauweisen, sofort Stadtbetriebe gründen, Leipzig retten, es gab eine Arbeitsgruppe Leipzig und wie auch.
Draußen ist es inzwischen dunkel geworden.
Und was passierte als nächstes? Er brachte sich um.
Am 28. Januar 1991 nimmt sich Bernd Grünwald im Keller des Hauses am Horn das Leben.
Da braucht man gar kein depressiver Mensch sein oder nicht psychisch krank sein. Das ist einfach eine extreme Geschichte, die schwer auszuhalten ist.
Und die extreme Geschichte ist das Zerbrechen des Systems, des Vorhandenen?
Nein, die Leidenschaft der Anstrengung, der Höhenflug, also die absolute Überzeugung, das Ruder rumreißen zu können. Letztendlich ein Machtgefühl und die vollkommene Erschütterung darüber, dass das nie wieder gut zu machen ist und dass damit 100-200 Jahre historischer Entwicklung eine Alternative zum Existierenden vergeben ist, verloren ist.
Okay, also das Ende des realen Sozialismus. Meinen Sie?
Der Utopie, dass es eine Alternative gibt.
Der Mann mit dem Schlüssel. Feature von Marietta Schwarz. Es sprachen Maximilian Held, Sebastian Schwarz und die Autorin. Ton Alexander Brennecke. Regie Friederike Wigger. Redaktion Ulrike Bajor. Produktion Deutschlandfunk 2019.